Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt haben kann. Und heute begrüßen wir jemanden, den wir nicht so recht verorten können. Also ist er jetzt ein Politiker oder ist er jetzt für die Wirtschaft eigentlich aktuell? Ist er eine graue Eminenz? Tut er sich eigentlich öffentlich äußern oder nicht? Das ist eine ganz schwierige Situation, die er ist. Er heisst Enrique zum Vornamen, er heisst Schneider zum Nachnamen. Und man hat ihn so ein bisschen besser kennt, wo mal der grosse Knatsch war beim Schweizerischen Gewerbeverband. Seither hat sich sehr stark beruhigt. Er hat einen neuen Job angetreten. Er ist Generalsekretär der SVP Schweiz. Und er arbeitet jetzt dort. Seit wie lange?
Anderthalb Jahre.
Seit anderthalb Jahren. Herzlich willkommen, Enrique Schneider.
Merci vielmals und ich bin Sachbearbeiter von Beruf.
Enrique, du bist jetzt, wie gesagt, anderthalb Jahre Generalsekretär von der SVP Schweiz. Was macht der Generalsekretär von der SVP Schweiz?
Das, was jeder in einem Büro macht. Du musst viele Mails beantworten, du musst Dateien führen, du musst Protokoll machen, du musst Events organisieren, du musst das Programm von der Partei anschauen und vor allem ganz viel Input an die Politik geben.
Die SVP ist ja sehr umtriebsam. Also man hört fast jeden Tag irgendetwas von der SVP, dass sie eine Medienmitteilung macht, eine Tagesschau berichtet irgendetwas, man liest irgendetwas, wandert das alles zusammen über deinen Tisch?
Vieles geht über meinen Tisch. Ich habe natürlich sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganz viel selbstständig erledigen.
Wenn wir jetzt die Geschichten anschauen, die wir aktuell drin sind, nehmen wir ganz kurz die Europapolitik, wir gehen nachher noch detailliert darauf ein. Aber jetzt mal sehr oberflächlich. Da prallt ja wahnsinnig viel Information auf uns ein. Wie hast du dich positioniert dort? Nicht, dass du mir jetzt musst sagen, ich bin dafür oder dagegen, aber das geht jetzt nicht, sondern schlichtweg, wie verarbeitet ihr das? Sagt ihr, ja, es wird ja 2027 oder 2028, was wollen wir da jetzt schon gross darüber reden? Oder sagt ihr, jawohl, man muss jetzt eigentlich schon Gegengewicht geben gegen die, die dafür sind, um nicht zu spät zu kommen?
Du musst vor allem die Arbeit seriös machen. Und um die Arbeit seriös zu machen, musst du verstehen, wie ist der Prozess. Und der Prozess hat eine inhaltliche und eine zeitliche Komponente. Die zeitliche hast du ja genannt, irgendein ist 27, gehen wir mal davon aus, gibt es eine Abstimmung. Aber das heisst, vorher muss das noch im Parlament diskutiert werden und vorher müssen die Positionen sauber abgeklärt werden. Das heisst, du musst zurück in die Zeit gehen und schauen, was musst du jetzt schon anfangen. Und dann inhaltlich, und das ist schon noch wichtig, oder? Inhaltlich musst du bei so einer wichtigen Frage klar das Feld im Voraus aufrollen. Auch das hat verschiedene Phasen. Im Moment geht es darum, die Leute, unsere Mitglieder, die breite Bevölkerung zu informieren. Und irgendeinmal gehst du in den Kampf gegen den EU-Vertrag.
Wenn wir also ein bisschen schauen, wie viele Buchstaben wird geschrieben über den EU-Vertrag und wie viele Buchstaben werden geschrieben über die Initiative der Jungsozialisten, nämlich die Erbschaftsinitiative, die ja sehr nah dran ist. Und die EU-Frage ist sehr weit weg. Da wissen wir noch nicht einmal, ob es ein obligatorisches Referendum oder nur ein fakultatives Referendum wird geben. Aber es wird viel mehr über die EU diskutiert als über die Erbschaftsinitiative. Seid ihr von den Parteien oder jetzt ihr speziell von der SVP eigentlich sicher, das geht durch?
Also, die EU-Geschichte ist eine wichtige Geschichte. Sie ist für die ganze Zukunft und für den Zusammenhalt der Schweiz die wichtigste Frage, die wir überhaupt haben. Und die Juso-Vorlage, die ist natürlich hinbekackter Scheissdreck. Das Volk wird Nein sagen, die Kantone werden Nein sagen. Es ist nur eine Frage, wie viel Prozent. Aber ich habe keinen Zweifel, dass die normalen Schweizerinnen und Schweizer da draussen sagen einfach Nein zu dem Hirngespinst von der Juso. Viel, viel wichtiger in der langen Frist für unser Land ist das EU-Paket. Und deswegen wird jetzt schon viel über das geschrieben, weil die Leute merken, irgendetwas ist da drin. Und wir müssen herausfinden, was da drin ist, sodass wir uns richtigerweise positionieren können.
Du hast gesagt, was Hirnpickt oder so etwas, die Initiative. Aber eine Initiative ist ja eigentlich a priori nie Hirnpickt, weil es ist ein demokratisches Element. Also die haben 100'000 Unterschriften gesammelt und das kommt fürs Volk, nicht nur fürs Volk, sondern es braucht, weil es eine Initiative ist, braucht es auch ein Stände mehr. Im Gegensatz zu dem, was der Bundesrat eigentlich will, zu den bilateralen 3 oder Rahmenabkommen 2. Also gehen wir mal zum Basisgrundverständnis. Wieso kommst du dazu, der hochwohllöblichen Juso zu sagen, ihr seid hirngepickt?
Ich habe gesagt, das ist hirngepickt, ein Scheissdreck oder so etwas. Und ich stehe dazu. Es ist ihr Recht, jede Initiative, die sie erfindet, zur Abstimmung zu bringen. Ist klar, wir haben das Instrument und es ist mein Recht zu sagen, es ist Scheissdreck. Und ich wiederhole, es ist Scheissdreck. Wir haben keine Klimakrise. Wir brauchen nicht Geld für noch mehr Klimaschutz. Und vor allem sogenannte reiche Leute derart enteignen, ist zutiefst unschweizerisch und unmenschlich. Unmenschlich bis am Bach runter. Und deswegen sage ich Scheissdreck.
Genau, das ist natürlich deine persönliche Meinung und mittlerweile sicher auch die Meinung, hoffentlich von der Mehrheit. Wenn wir aber über die Volksinitiative reden, also das ist ein urdemokratisches Recht und wir sind ja eigentlich sehr froh. Also die von der SVP sind ja fast Spitzenreiter im Bringen von Initiativen. Aber eure Erfolgsquote ist auch nicht so wahnsinnig. Da kann ich auch noch viel sagen, die sind ein bisschen hirngepickt, ein bisschen, oder? Also es fängt an mit der Durchsetzungsinitiative im 2012, ist im 16. abgelehnt worden. An der Urne das Schweizer Recht statt fremde Richter ist abgelehnt worden im 2018. An der Urne Begrenzungsinitiative für eine massvolle Zuwanderung ist abgelehnt worden im 2020 und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir zwei, die gerade laufen im Moment, das ist die 10 Millionen Schweiz. Die ist am 3. April 2024 eingegeben worden und Asylmissbrauch stoppen ist am 24. September 2025 eingegeben worden. Die kommen beide dann irgendwann vor das Volk. Also, was meinst du, sagt so ein Juso, wenn du sagst, ich mache eine Durchsetzungsinitiative, sagt auch, das ist ein bisschen Hirn gepickt oder Hirn geschneidet?
Die Juso kann sagen, was sie will. Wir haben immer noch freie Meinungsäußerungen im Land und das bedingt, dass sie auch die Juso sagen kann, was sie will. Wichtig ist, dass man mit demokratischen Mitteln kämpft. Wichtig ist, dass man sagt, was man meint und ich sage mein Zeug einfach unzensiert. Unsere Initiativen, vor allem jetzt, die zwei, die offen sind, die Nachhaltigkeitsinitiative, also keine 10 Millionen Schweiz, und die Grenzschutzinitiative, also Asyl gegen Asylmissbrauch, sind Initiativen, die wirklich im Volk unter den Nägeln brennen. Wir haben einfach eine masslose Zuwanderung im Land und wir haben einen absoluten Missbrauch vom Asylwesen. Und da muss man einfach mal einen Riegel vorschieben.
Ist das eigentlich immer etwas Gleiches? Oder eine Durchsetzungsinitiative, fremde Richter, Begrenzungsinitiative, jetzt keine 10 Millionen Schweiz, ist das eigentlich immer das Gleiche? Ist es immer das gleiche Thema? Die kommen einfach immer wieder damit, weil sie sagen, ja, damals im 2012, als wir sie gegeben haben, die Durchsetzungsinitiative war halt die Zeit noch nicht reif gewesen, und jetzt ist sie reif. Jetzt können wir sagen dem Ding einfach ein bisschen anders.
Wir haben die Masseneinwanderungsinitiative gehabt. Die ist von Volk und Stand angenommen worden und das Parlament hat einfach die Leute angelogen und eine Umsetzung von dieser Initiative gemacht, die nicht der Initiative entsprochen hat. Im Gegenteil, sie haben so ziemlich genau das Gegenteil von der Initiative gemacht. Und jetzt ist ein neues Schauen, dass die Initiative, die damals von Volk und Stand angenommen worden ist, richtig umgesetzt wird. Also entsprechend all die Aktivitäten, die wir im Nachhinein gemacht haben. Und jetzt ist das Thema ja noch brisanter, oder? Du hast ja überall Gewalt, du hast überall Kriminalität und du hast ein ausufendes Asylwesen. Und jetzt ist es der Moment, wieder einmal zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Bern akzeptiert nicht, dass das Volk skeptisch ist gegenüber der Masseneinwanderung.
Würdest du sagen, wenn die Durchsetzungsinitiative, die ihr jetzt eingereicht habt, im 2012 und im 2016 an die Urne gekommen ist, wenn ihr die heute würdet bringen, genau mit dem gleichen Wortlaut, wären die Chancen besser?
Ich gehe davon aus, sie würden angenommen werden.
An der Urne abgelehnt, heisst ja immer eine gewisse Frustration. Also man schafft ja so eine Initiative. Zuerst mal die Unterschriften hergekommen, ist relativ aufwendig. Und nachher die Einreichung und dann der ganze Kampf führt aufwendig und dann macht es bumm und abgelehnt. Wie gross ist die Frustration, wenn so etwas passiert?
Null.
Ja, so null darf es ja nicht sein. Das wäre ja furchtbar. Also wenn du hast null Frustration nach so etwas, nach einem Verlust, dann stimmt irgendetwas nicht. Also ein bisschen, irgendwie ein bisschen traurig muss man schon sein.
Null. Weil du musst akzeptieren, dass das Volk entschieden hat. Was bringt dir Frustration? Du musst akzeptieren, in dem Land gibt es eine Demokratie, Volk und Stand entscheidet. Wenn die sagen Nein, dann gilt Nein und dann kannst du wieder von Null anfangen. Dafür bist du da. Wir haben das Parteiprogramm. Das Parteiprogramm verpflichtet uns, gewisse Sachen zu machen und das machen wir gern. Und deswegen sind wir nicht frustriert. Wir arbeiten im Sinn von unserem Parteiprogramm. Und irgendeiner sieht das Volk ein, vielleicht, hoffentlich, dass unsere Punkte richtige Punkte sind und gibt uns recht.
Sind die Initiativen auch ein bisschen reines Politikum, ob man gewinnt oder nicht? Man denkt schon an die nächste Wahl und sagt, wenn wir dort ein gewisses Publikum bekommen haben, dann werden wir besser abschneiden bei den nächsten Wahlen.
Nein, es ist genau umgekehrt. Du hast ein Parteiprogramm, das Programm verpflichtet dich, gewisse Sachen zu machen, unter anderem Initiativen zu ergreifen. Das machen wir gerne. Das Volk schaut, wer sein Parteiprogramm einhaltet und tut das diskutieren mit mehr Wähleranteil. Also an allererster Stelle steht die programmatische Ausrichtung. Und wenn du das machst, was im Parteiprogramm steht, bekommst du dann auch höheren Wähleranteil. Das ist eine Frage von der Glaubwürdigkeit und vom sozialen Kapital von jeder Partei.
Die 10 Millionen Begrenzung, das ist eben, wie gesagt, im 24. eingereicht worden. Wann wird das Volk darüber abstimmen?
Das weiss nur das Parlament. Wir gehen davon aus, dass es nicht mehr für die nächsten paar Termine langt. Also wir reden hier eigentlich vom 27.
Das heisst, das Ding kommt etwa gleichzeitig wie die EU-Geschichte?
Ja, vielleicht.
Und wie sieht es mit Kompass-Initiativen aus?
Etwa die gleiche Zeitschiene.
Jetzt ist man hier am Denken ein bisschen, welche wollen wir zuerst und welche wollen wir nachher? Ist das ein kleines Spiel, das hier jetzt getrieben wird? Gehen wir jetzt mal von der SVP aus, also von dir aus, du als Generalsekretär von der SVP Schweiz, welche Initiative sollte eigentlich logisch zuerst kommen?
Ich sage es einmal anders. Alle denken über das nach, oder? Planspiele gibt es auf jeder Seite. Aber ich denke, es ist viel zu früh, um sich jetzt festzulegen. Und dann muss man sich eingestehen. Du kannst nicht einfach sagen, es ist dann und dann planst. Weil der politische Prozess mit allen den Möglichkeiten, die man hat, mit Gegenvorschlag, mit schnellerer Beratung, langsamerer Beratung, ist fast nicht zu beeinflussen. Also du musst flexibel bleiben und dich auf alle einstellen.
Gehen wir zurück zur 10-Millionen-Initiative. Also 24, im April 24 eingeben. Wenn ich das richtig rechne, ist jetzt das anderthalb Jahr oder noch mehr entfernt schon. Werdet ihr ein bisschen drangsaliert eigentlich vom Parlament, bis es in die Parlamentsdiskussion reingeht und man nachher weiss, wie das Parlament darüber denkt? Oder ist das einfach das ist der Gang der Dinge?
Nein, wir werden schon besonders langsam oder besonders taktisch, so muss man sagen, besonders taktisch behandelt, oder? Ganz Bern hat Angst vor der Initiative. Weil mit der Initiative hat das Volk etwas in der Hand, wo das Volk die rote Karte kann zeigen und sagen, nein, wir wollen hier nicht in einem grossen, zusammengebauten Konglomerat leben. Und in Bern ist die Abschätzung, dass die Zeit reif ist, dass das Volk dort Ja sagt. Und entsprechend viel Angst hat man von der Initiative und entsprechend viel tut man dort taktieren, wann ist es der beste Zeitpunkt, aus der Sicht der Gegner, um die Initiative zur Abstimmung zu bringen. Das heisst, ja, es gibt hier eindeutig ein Anti-SVP-Taktieren in Bern.
Kann das Taktieren auch hinten rausgehen? Also 27 haben wir ja wieder Wahlen. Und dann können wir die Initiativen und die ganze Europageschichte und den ganzen Haufen kommt gleichzeitig. Wie gefährlich ist das für die SVP? Wie gefährlich siehst du das für die anderen Parteien?
Für uns ist gut, egal wann das zur Abstimmung kommt. Oder? Das sind unsere Themen bewegen die Leute, unsere Themen sind brennende Leute oder Nägel. Für uns ist gut, wenn man das immer wieder bewirtschaften kann. Die Frage, was die anderen Parteien damit machen wollen, das musst du dann fragen.
Zweitens ist die Asylmissbrauch-Stoppen-Initiative. Grenzschutzinitiative heisst die. Die ist im September 25 eingegeben worden. Also das ist jetzt eigentlich relativ neu. Die ist noch relativ feucht hinter den Ohren, die Initiative. Warum die zwei Initiativen? Wie unterscheiden sich die eigentlich? Also wenn man jetzt eine 10-Millionen-Begrenzung macht, hat das auch gerade wieder einen direkten Einfluss eigentlich auf das Asylwesen? Oder ist das völlig getrennt voneinander?
Es hat schon einen Konnex, aber man muss verstehen, was die zwei Probleme sind, die Initiativen lösen. Das eine Problem ist die Masseneinwanderung. Oder? Wir haben immer mehr Leute in dem Land. Irgendeinmal hat man gesagt, für mehr als 8 Millionen hat es nicht Platz. Jetzt sind wir schon 8 Millionen. Und du spürst schon, was das passiert. Du hast
sind
Stau.
Wir jetzt schon 9 Millionen?
Ja, aber wir sind schon 8 Millionen gewesen. Wir sind schon viel weiter drüber.
Aber es hat immer noch Platz. Also wenn ich jetzt so ein bisschen raus schaue, zum Studio aus, das ist noch nicht so, dass sie mir auf den Finger rumtrampeln.
Ja, was heisst Platz? Es hat kaum Platz. Ich meine, schau mal Auto oder Stau überall, schau mal Wohnungen, die Mieten explodieren. Welche Mittelstandsfamilie kann sie ein Haus, ein Einfamilienhaus kaufen heute? Siehst du mal die negative Auswirkungen in Sachen Kriminalität und so weiter. Also all diese Vermengungseffekte, die kommen zum Tragen, oder? Und täglich. Und die Leute sind beunruhigt wegen dem. Und das ist das Ziel von der 10 Millionen Schweizer Initiative.
Sind die Leute wirklich beunruhigt, oder bist primär du und deine Partei beunruhigt?
Nein, sind die Leute, die beunruhigt sind.
Woher weißt du das?
Weil wir immer wieder Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern bekommen, die uns so schreiben. Und das sind nicht primär Mitglieder. Wir haben sogar E-Mails reinkommen, ich bin eigentlich SP-Mitglied, aber in dieser Sache haben sie recht.
Aber du merkst das gar nicht. Also du wohnst im wunderschönen Appenzell. Dort ist ja noch nicht so, dass man sich gegenseitig auf die Füße rampelt.
Null Bauland. Null
im Appenzell.
Null Bauland. Jede Bruchbude ist mindestens 1 Million Franken wert.
Bist du in einer Wohnung oder bist du in einem Haus?
Ich bin in einer Wohnung in einem Haus.
Ja, Wohnung ist ja immer in einem Haus.
Ja, also, du hast ja gefragt, bist du in einer Wohnung oder in einem Haus? Ich bin in einer Wohnung in einem Haus. Nein, der Punkt ist ja der, die Vermengungseffekt siehst du auch oder spürst du aber auch im sogenannten wunderschönen Appenzell.
Genau, aber es ist immer noch wunderschön, um das zu anschauen und ein bisschen Ferien machen dort, oder?
Das freut mich sehr, dass du uns kommst anschauen und Ferien machen. Aber ich sage einfach, die Zuwanderung, die merkst du auch in Appenzell.
Bist du ein Innerrödler oder ein Ausserrödler?
Also ich wohne im Dorf Appenzell und das Dorf Appenzell ist der Hauptort vom Kanton Appenzell Innerrödler.
Ein Innerrödler. Und da gibt es ein wunderschönes Hotel Wiesbad, oder heisst das, glaube ich? Oder ist nicht nur ein Hotel, ist auch noch gerade so ein bisschen erholen.
Ja.
Machst du das ab und zu? Das ist ja nicht weit, oder? Weißt du, so Füße mal ausstrecken und sagen, so, jetzt habe ich genug von dieser Politik.
Nein, ich mache das nicht.
Nicht?
Nein.
Hast du gar nicht genug von der Politik?
Nein, ich habe daheim Sachen zu tun. Ich muss ja nicht unbedingt auf Wiesbad rauf mich entspannen. Ich kann mich entspannen, wenn ich im Zug fahre, wenn ich ein Buch lese oder wenn ich mit dir rede.
Du, das ist aber nicht mehr. Vielen Dank. Das ist entspannend.
Das ist entspannend.
Es gibt viele, die das nicht sagen, es sei entspannend.
Ich also, finde das
die sogar ab und zu ein Schweißtröpfchen auf der Stirn oder so. Du fahrst viel Zug. Also, dein Arbeitsplatz ist in Bern und nicht in Zürich. Und du kommst von Appenzell nach Bern, fast täglich, immer wieder. Wie empfindest du die Zugfahrt? Hast du dort auch das Gefühl, die Schweiz ist überbevölkert, 10 Millionen sind genug, die Züge sind übervoll, es ärgert mich?
Man muss immer aufpassen, von den eigenen Empfindungen zu reden, oder? Ich fahre gerne Zug, ich bin im Zug, ich kann mich beschäftigen, also kann ich alles ausblenden, was dort passiert, weil ich fahre ja schon 3 Stunden im Tag oder mehr Zug, seitdem ich, was weiß ich, über 20 Jahre alt bin. Aber es ist schon so, oder? In der langen Frist, wo ich schon Zug fahre, kann ich schon sehen, wie das einfach immer voller wird. Und auch Strecken, wo du früher weniger Leute gehabt hast, hast du jetzt viele Leute. Jetzt wirst du sagen, das ist ja gut für die SBB, endlich einmal mehr Auslastung, das stimmt. Aber das sind so die Mikroindikatoren, die zeigen, wir haben echt viel mehr Leute in dem Land und irgendein ist jetzt knapp.
Du bist auch im Hintergrund tätig bei der SVP, aber ein ganz wichtiger Mann, indem du mitschreibst und mitmachst an der Strategie von dieser Partei, kennen die Leute? Wissen sie, wer der Enrique Schneider ist? Oder seit die Gewerbeverbandsgeschichte vorbei ist, bist du nicht mehr so präsent und man kennt dein Gesicht nicht mehr so wahnsinnig. Aber kommen manchmal Leute in den Zug und sagen, geht's ja Schneider?
Also, ich habe noch nie erlebt, auch in meiner Zeit im Gewerbeverband nicht, dass irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, grüß Herr Schneider. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Leute nicht wissen, wer ich bin. Deswegen tue ich mich immer von neuem vorstellen. Und jetzt bei der SVP ist es genau das Gleiche. Und es ist super so. Die Leute sollen nicht wissen, wer ich bin.
Wieso nicht? Was spricht dagegen?
Weil es für die Leute keine Rolle spielt.
Ja, mal, der Generalsekretär ist ein wichtiger Mann. Also wenn ich jetzt in den Zug gehe und ich würde den Generalsekretär von der FDP zum Beispiel sehen, dann würde ich auch sagen, grüezi Herr Breuer, wie geht's? Darf ich zu Ihnen hocken? Ich habe ein paar interessante Fragen.
Ich bin nicht der Meinung, dass der Generalsekretär ein wichtiger Mann ist. Ich bin der Meinung, der Generalsekretär ist eine wichtige Rolle. Wer die Rolle zufällig bekleidet, ist eigentlich egal. Und das ist das Gleiche mit Direktor vom Gewerbeverband und Lehrer von Kind und so weiter. Die Rolle ist wichtig, nicht die Person. Oder anders gesagt, die Person hat sich der Rolle zu fügen.
Bist du der, der für die Partei auch zwischendurch darf als Mikrofon gehen? Also jetzt bist ja du als Henrike Schneider hier primär und sekundär als Generalsekretär. Aber wenn jetzt zum Beispiel SRF oder irgendjemand so von diesen Gewichtigen etwas wissen will, gibt es manchmal auch ein Interview mit Henrike Schneider? Oder überlässt du das ganz klar der Parteispitze?
Ich will es ganz klar der Parteispitze, unseren Mitgliedern im Parlament überlassen und ich habe eine Pressesprecherin.
Du hast oder du hast nicht?
Also die SVP hat eine Pressesprecherin.
Wer ist das aktuell?
Die Andrea Sommer.
Macht sie es gut?
Ja, sehr gut.
Du bist zufrieden?
Sehr.
Ist sie bei deinem Team inne?
Ja.
Wenn jetzt eine Medienmitteilung gemacht wird, wer macht die Medienmitteilung?
Es kommt darauf an, zu welchem Thema und es kommt darauf an, wie die Tagesform ist. Aber es ist sicher jemand von meinem Team.
Reden wir kurz über die bilateralen drei oder vielleicht auch nicht kurz. Es kommt jetzt ein bisschen auf dich darauf an, wie du antworten. Die bilateralen drei, ich habe denen bis jetzt eigentlich immer Rahmenabkommen 2 gesagt. Ich habe mich geweigert, diesen bilateralen 3 zu sagen. Und wir haben vorher kurz darüber geredet, wann ist eigentlich der Moment, wo man der Stimmbürger, der an die Urne wird gehen, dann irgendein ist und entweder zum obligatorischen oder fakultativen Referendum Stellung nehmen, orientieren will, wann ist das so weit? Ist die Strategie, die ihr aufgestellt habt, klar? Oder seid ihr ein bisschen überrumpelt worden? Also wenn man jetzt sieht, die FDP hat ja eine Delegiertenversammlung gehabt, wo sie zu einer Abstimmung sind gegangen. Und zwar haben sie 2 Abstimmungen gemacht. Die eine ist gesehen, wollt ihr die bilateralen 3 oder das Rahmenabkommen 2? Dann hat es geheißen, ja, wir wollen das. Und dann ist noch die Frage gekommen, wollt ihr das Stände mehr oder wollt ihr das nicht? Also möchtet ihr eigentlich das Rahmenabkommen oder bilaterale am obligatorischen Referendum unterstellen? Und dann haben sie auch gesagt, nein, wir wollen das nicht. Die kleinen Kantone sollen gar keine Rolle spielen. Das ist jetzt eine Interpretation von mir, selbstverständlich. Wann ist der Moment, wo man eingreifen muss, wenn so etwas passiert, das von einer anderen Partei und eine bürgerliche Partei ist, die so klar und dezidiert Stellung nimmt? Ist das im Prinzip fast wie eine Alarmglocke, die bei euch läutet? Oder sagen, das ist eigentlich uns egal, es ist völlig wurscht, wir fahren unseren Zeitplan?
Wir haben die SVP, wir als SVP haben die FDP-Mitglieder, die frustriert sind, eingeladen, bei uns beizutreten. Also, um deine Frage zu beantworten, ist ganz einfach so, was die anderen machen, ist uns wurscht. Wichtig ist, man hat eine eigene Strategie und man hält eine eigene Strategie. Und jetzt sind wir in der Vernehmlassungsphase. Das heisst, jetzt hätte man eine Stellungnahme zum Bundesrat machen. Und wir haben eine sehr detaillierte Stellungnahme gemacht von 200 Seiten, wo wir jeden Vertrag auseinandernehmen und das Landesrecht auch noch. Und deswegen kommen wir zum Schluss in der Vernehmlassungsphase, wir wollen das nicht. Und sollte das kommen, dann muss es dem Volk und der Kantonen, also obligatorisches Referendum, unterbreitet werden.
Also muss ist gar nichts, ihr wettet das gerne.
Ich sage einfach, wenn es kommt, dann ist es unser Antrag, oder wir wollen das nicht, wir wollen ein obligatorisches Referendum, weil beim obligatorischen Referendum hast du das doppelte mehr von Volk und Stand. Aber das ist jetzt eine Vernehmlassungsantwort.
Schnell zu der Vernehmlassung. Jetzt ist ja das mal bekannt worden. Es sind, glaube ich, 2222 oder 28 Seiten. Ich habe mir gemeint, es sind nur 1900, aber ich bin überrascht worden. Es ist noch mehr. Es kommt vielleicht darauf an, ist es Areal 10 oder Areal 12 oder Helvetica oder so. Dann ist es vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Spielt ja auch gar keine Rolle. Aber der Vertrag ist ja so in die EU gegangen und geht so an die Schweiz. Und es sieht fast nicht aus, dass die Vernehmlassungen noch irgendetwas werden bewirken werden, sondern der ist jetzt einfach in Stein gemeißelt. Und da findet ja nachher nicht die nächste Runde, Verhandlungsrunde mit der EU statt. Ist eigentlich das alles nur ein Pipifax, was man da jetzt im Moment macht? Und der Vertrag geht genau so eins zu eins durch, wie er effektiv aktuell vorliegt.
Es gibt 2 Antworten. Die erste ist, natürlich ist es Pipifax. Und die zweite versucht, den Pipifax ein bisschen auseinanderzunehmen. Also, technisch gesehen hat es keine Vernehmlassung zu diesen Verträgen gegeben. Technisch gesehen hat es eine Vernehmlassung gegeben zur Umsetzung von diesen Verträgen ins Landesrecht. Und das kann das Parlament natürlich frei beraten und frei beantworten. Die Verträge selber sind ausgehandelt. Wir werden nicht mehr zurück zur EU können gehen und sagen, jetzt haben wir hier bei diesen 7 Verträgen jeweils zwei Punkte. Aber die Umsetzung des Landesrechts, das kann das Parlament in die Hand nehmen. Allerdings, und jetzt komme ich, die Umsetzung im Landesrecht ist absolut untergeordnet. Oder? Es ist eigentlich, und jetzt, deswegen komme ich wieder zurück zum Pipifax. Die Umsetzung ist Pipifax im Vergleich zu dem, was in den Verträgen steht und von dem wir nicht mehr abweichen können.
Das ist ja eben jetzt die ganz grosse Problematik. Also das Ganze ist ein Sturm im Wasserglas. Wenn wir jetzt mal sagen, aus der Sicht vom Vorlauf, es ist einfach so, wie es ist und Punkt. Und dort sind institutionelle Bedingungen drin, wie das zu funktionieren hat. Und da ja die auch nicht mehr geändert werden, ist auch der ganze Vorlauf im Prinzip fast unnötig. Könnte man nicht jetzt einfach sagen, wir machen die Abstimmung nächste Woche?
Nein, das kann man nicht, weil der Bundesrat will gar keine Abstimmung. Wenn der Bundesrat könnte, würde er nicht abstimmen lassen. Und das ist ja sein Antrag. Deswegen, dort, wo du mir ins Wort gefallen bist, das ist, es muss ja kein Obligatorium geben, kein obligatorisches Referendum geben. Der Antrag vom Bundesrat ist, wir tun Sekt durchs Parlament, das ganze Ding durchjagen und dann tritt es in Kraft. Der Bundesrat will keine Abstimmung.
Sind ihr schon bereit für das fakultative Referendum?
Wir sind bereit auf alles.
Habt ihr schon Unterschriftenbögen gedruckt?
Nein, das kannst du noch nicht, weil die müssen noch genehmigt werden von der Bundeskanzlei und die Bundeskanzlei kann das noch nicht genehmigen, wenn es noch nicht das Parlament ist.
Das Ganze wird ja äußerst kompliziert. Also, am Anfang hat man ja von einem Rahmenabkommen 2 geredet und da ist eigentlich jeder Schweizer Bürger davon ausgegangen, das kommt irgendwann zu mir auf einen Stimmzettel drauf, auf einen Abstimmungszettel drauf und ich sage ja oder nein dazu. Jetzt ist ja das Ganze zerlegt worden in mehrere Komponenten. Also wir stimmen zum Beispiel über ein Stromabkommen oder Lebensmittel oder Medizin oder irgendetwas stimmen wir einzeln darüber ab. Und wenn das jetzt richtig verstanden ist, wird man für jede einzelne Position das Referendum ergreifen müssen?
Nein, das ist nicht so. Erstens, wir wissen es noch nicht. Das Paket ist noch nicht geschnürt oder aufgeteilt. Zweitens, wir stimmen nur ab, wenn irgendjemand das Referendum ergreift. Nochmals, gemäß Bundesrat gibt es keine Abstimmung. Damit irgendjemand das Referendum ergreift, muss man wissen, gegen was tut man das Referendum ergreifen und jetzt kommt es auf die Stückelung ab. Oder haben wir einen Vertrag oder haben wir 12? Und jetzt gibt es verschiedene Überlegungen. Einzelne Leute sprechen von einem Paket, das ist sicher mein Antrag oder unser Antrag. Einzelne sprechen von 2 Paketen und andere gehen bis auf 4 verschiedene Vorlagen. Also wir werden bis auf 4 verschiedene Referenden müssen kommen. Aber nochmals, oder? Du musst gegen jede einzelne Vorlage das Referendum ergreifen.
Eben, du hast jetzt mir vorher so cool gesagt, was ich sage, stimme nicht. Und jetzt sagst du genau das Gleiche, was ich auch sage.
Wir
das
wissen heisst, noch nicht, wie die Paketierung kommt. Wir wissen, es könnte
aus. Stimmt oder nicht stimmt zu tun. Also gehen wir jetzt halt davon aus, ich weiss, ich muss bei dir hochpräzise sein, sonst komme ich unter die Räder. Genau. Also, ich probiere mich zu präzisieren. Gehen wir davon aus, das Parlament sagt, der Bundesrat hat recht. Es gibt kein obligatorisches Referendum. Gehen wir mal von dem aus. So weit sind wir einverstanden, sind wir gemeinsam dabei. Genau.
Ja.
Das ist eine reine Hypothese.
Ja.
Sagen nicht, das ist so. Sonst sagst du mir wieder, das stimmt nicht. Oder?
Nein, es ist eine gute Hypothese. Also, es ist eine sehr realistische Hypothese.
Leider. Genau, also die Hypothese. Und jetzt gehen wir weiter in der Hypothese und sagen, es gibt 4 Fragen dort dazu. Tatsächlich über die einzelnen Abkommen und die institutionelle Frage auch noch dazu. Das bedeutet tatsächlich, wenn ihr jetzt allein das Referendum ergreifen wollt, müsst ihr 4-mal das Referendum ergreifen.
So ist es.
Merci vielmals. Jetzt habe ich doch recht bekommen.
Ich möchte auf noch etwas anderes zurückkommen. Du hast gesagt, bilaterale. Das ist kein bilateraler Vertrag. Das, was wir vor uns haben, ist kein bilateraler Vertrag. Und das muss ich erklären. Warum? Bilateral ist das, was wir bisher haben mit der EU. Schweiz, EU haben bilaterale Verträge, 2 Pakete, bilaterale 1-2. Bilateral bedeutet, man trifft sich auf Augenhöhe und man tut sich austauschen, ohne dass man sich institutionell unterordnen muss. Mit dem Abkommen, mit dem Paket, tun wir, Schweiz, uns der EU unterordnen. Und damit sind wir nicht mehr auf Augenhöhe, damit sind wir nicht mehr in dieser bilateralen Logik. Wir haben eine Integrationslogik. Das Wort ist ganz wichtig. Es ist eigentlich ein Integrationsvertrag. Die Schweiz wird in die EU integriert. Mit einer dynamischen Rechtsübernahme. Nicht mehr bilateral. Wer von bilateralen 3 redet, hat nicht verstanden, was ein bilateraler Vertrag ist.
Darum eben Rahmenabkommen 2.
Auch gut.
Tönt nicht schlecht.
Ja, auch gut.
Genau. Jetzt, wenn ich in einer Firma arbeiten würde, ich wäre jetzt im Verwaltungsrat und meine Geschäftsleitung tut den Vertrag ausarbeiten und tut den mir nachher herbringen. Dann bin ich schon ein bisschen im Zugzwang, auch wenn ich nachher sage, das ist alles Habakuk, was ihr in diesem Vertrag habt, seid ihr eigentlich nicht ganz bache, so etwas überhaupt auszuhandeln. Sind wir nicht ein bisschen jetzt in dieser Situation, dass man muss sagen, die Technokraten, die Verwaltungsbehörden, haben untereinander zwischen der EU und den starken Ländern in der EU und der Schweiz etwas ausgehandelt, wo der Verwaltungsrat würde sagen, das ist mega Habakuk, aber jetzt bin ich in der Defensive, das Ding ist jetzt einfach da. Es ist signiert worden, also noch nicht unterschrieben, aber man sagt, das ist die Grundlage und du, Verwaltungsrat, kannst jetzt eigentlich nur noch Ja oder Nein sagen. Und der Verwaltungsrat ist ja immer noch für die Strategie von einer Firma zuständig. Sind wir nicht ein bisschen genötigt aktuell, dass das Ding einfach schon mega weit gepflanzt ist und das Pflänzchen eben dummerweise schon gewachsen ist, dass wir relativ viel müssen kaputt machen, weil die Technokraten etwas ausgehandelt haben, was eine Katastrophe ist. Weil wenn wir nachher Nein sagen, dann haben wir dann echt ein Problem, aber wenn wir Ja sagen, haben wir noch ein grösseres Problem. Also was ist eigentlich los?
Also das ist genau so. Die Technokraten haben das Schiff in eine Position gesteuert, wo du eigentlich nur noch zwischen zwei Stürmen kannst wählen. Ja, das ist ein Riesensturm, aus dem bist du sicher nicht lebendig rausgekommen. Und nein, das ist ein kleinerer Sturm, wo du halt verschiedene Sachen wirst müssen anpassen. Und insbesondere wirst du müssen zur EU gehen und sagen, nein, wir wollen den Vertrag nicht. Und das ist logischerweise schwierig für dich, oder? Schwierig für die Verwaltung. Aber das ist so, wir sind irgendwann mal reinmanövriert worden und wir kommen fast nicht mehr aus dem raus. Aber, und da muss man auch sagen, oder, das ist typisch für unsere Bundesverwaltung. Sie macht es immer so, sie manövriert uns in Sachen rein, wo wir eigentlich nicht mehr unbeschadet rauskommen können. Klimaübereinkommen von Paris, genau das Gleiche. Oder? Der Bundesrat hat gesagt, super, wollen wir. Dann kann das Parlament kaum sagen, nein. Abschaffung der Inhaberaktiengesellschaft. Das sind 40'000 KMU. 40'000 KMU sind von einem Tag auf den anderen abgeschafft worden. Warum? Weil unsere Verwaltung, der OECD, das ist ja das internationale Steuerkartell in Paris, gesagt hat, ja, das machen wir schon, oder? Ich meine, ohne Parlamentsbeschluss. Und dann hat es immer geheißen, jetzt müsst ihr im Parlament Ja sagen zur Abschaffung von der Inhaberaktiengesellschaft, weil sonst blamieren wir uns von der OECD. Das ist systematisch. Die Bürokraten verpflichten uns und dann müssen wir einfach Ja sagen. Und das ist eine Sauerei. Deswegen sagen wir hier Nein zu dem EU-Paket.
Der Bundesrat hat ja damals 2021 der Nothahne bedient. Er hat das Rahmenabkommen 1 hat er spediert in die runde Ablage rein, weil er gemerkt hat, das kommt nicht gut. Jetzt kommen wir mit etwas Ähnlichem. Es hat ein paar Sachen drin, wie das zuerst sich Technokraten unterhalten, dann kommt das Schiedsgericht und dann kommt der EuGH und dann kommt noch Frau von der Leyen, die jederzeit alles auch nochmal kaputt machen kann. Und das hat man gesagt, der Bundesrat sagt, jetzt ist gut. Aber faktisch gesehen ist ja eigentlich gar nicht viel passiert, weil wenn der EuGH und das Schiedsgericht, das mehr oder weniger am EuGH unterliegt, entscheidet, sind wir etwa gleich weit, wenn wir gar nichts machen würden, wenn wir gerade fragen würden, sagen, die EU hat Hoheit. Also, wieso denken Sie, dass die beim Volk werden durchkommen und wieso haben Sie es 2021 gehütet?
Also, ich glaube, 2021 war die Front von der Ablehnung sehr deutlich gewesen, oder? Das war aber nicht nur SVP gewesen, der Gewerbeverband hat eindeutig gesagt, wenn wir nicht, die Gewerkschaft hat eindeutig gesagt, wenn wir nicht, und dann hat der Bundesrat gesagt, also gut, dann wollen wir nicht. Guy Parmenin ist auf Brüssel und hat gesagt, wollen wir nicht. Jetzt ist die Situation irgendwie anders. Irgendwie anders aus folgendem Grund. Der Bundesrat hat versucht, mit jeder Anspruchsgruppe zu reden und sie ins Boot zu holen. Schon im Voraus, oder? Das war eine reine Verhandlungstaktik. Der Bundesrat hat auch nicht den Mut, das zweite Mal der EU zu sagen, nein, wollen wir nicht. Also deswegen muss das eigentlich vom Volk und von den Kantonen bestimmt werden. Das sind ja die Mutigen im Land. Die müssen sagen, wir wollen uns nicht aufgeben.
Aber jetzt haben wir ja die Kantone gehabt, also sprich wiederum
Technokraten. Nein, haben wir nicht. Nein, aber Technokraten, eine Konferenz von der Kantonsregierung, genau, ist kein gewähltes Gremium, ist nicht demokratisch legitimiert. Ja, aber, das sind irgendwelche Technokraten, die untereinander das gemacht haben, was Technokraten machen.
Aber trotzdem ist natürlich das schon noch einschlagend, wenn du überall liest, die Regierungsräte, die Vertreter sind von den Kantonen, haben alle zusammen gesagt, ja, nicht alle zusammen, Entschuldigung, aber die Mehrheit hat gesagt, ja, jawohl, das Abkommen, das wollen wir haben. Also das klingt schon ein bisschen verrückt, oder?
Es klingt verrückt, aber es ist nicht überraschend. Technokraten geben Technokraten recht. Technokraten solidarisieren sich immer untereinander. Deswegen funktioniert das gemischte, der gemischte Ausschuss, der in den Verträgen vorgesehen ist, nicht. Technokraten wollen nichts anderes, als sich die Hand geben am Schluss. Das ist ihre Motivation.
Wie gross ist die Chance, dass das Parlament das obligatorische Referendum noch zustande bringt?
Kann ich heute noch nicht sagen. Das muss man schauen, wie das ist. Wir haben einen Ständerat, der Ständerat vertritt die Kantone. Ich bin der Meinung, dass wir dort reelle Chancen haben, dass die Vertreter der Kantone sagen, die Kantone sind Teil der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Artikel 1 Bundesverfassung. Also tun wir das dem Ständer, also dem obligatorischen Mehr, mit einem Mehr von Volk und Stand unterbreiten.
Was passiert mit der Schweiz, wenn das nicht passiert? Also ich ja kürzlich jetzt dürfen zwei Ständeräte und Ständerätin begrüßen. Hier am Mikrofon vom Kanton Uri ist sehr spannend gewesen. Eine von der FDP und eine Dame von der Mitte. Und dort spürt man ganz klar, wenn das obligatorische Referendum nicht stand kommt, dann kann Uri eigentlich daheim bleiben. Oder Appenzell, du kannst auch daheim bleiben, weil du ja in Appenzell ansässig bist, musst gar nicht abstimmen. Und das ist dann halt schon wieder ein Frustrationseffekt. Oder wie geht das, wie bei der SVP ist das dann auch gleich? Die haben ja keine Frustration mehr verlieren. Oder?
Wir wissen, dass wir zum Kämpfen bestimmt sind. Also, wir werden alles Mögliche tun im Parlament, damit das obligatorische Referendum kommt. Und wenn das obligatorische Referendum nicht kommt, dann sind wir natürlich parat, das Fakultative zu ergreifen.
Und das fakultative Referendum hat kein Stände mehr.
Das ist korrekt.
Das heisst, da hat man eigentlich dreifach verloren auf eine Art.
Nein, es kommt darauf an. Ich glaube immer noch, dass die Mehrheit vom Volk keine EU-Unterwerfung will.
Ja, aber weißt du, wenn das so wäre, dann braucht es ja gar kein obligatorisches Referendum. Wenn du das glaubst, dann kann man es ganz gut zur Abstimmung bringen ohne obligatorisches Referendum. Weil wenn ihr noch ein Referendum ergreift und der Föderalismus eigentlich nicht mehr läuft, sondern die Mehrheit von der Schweizer Bevölkerung, wieso lasst ihr denn also überhaupt nicht durch, oder? Dann muss man gar nichts ergreifen.
Nein, das funktioniert so nicht. Wir haben hier vor uns haben wir eine Vorlage, die unseren Staat fundamental umbildet. Fundamental. Wir haben hier eine Vorlage, die den Föderalismus abbaut. Wir haben hier eine Vorlage, die das Volksrecht abbaut. Ich meine, die Leute werden nicht mehr über Gesetzesänderungen können einfach so abstimmen, weil alles im gemischten Ausschuss vorbehalten ist. Wir haben hier eine Vorlage, die Verfassungsrecht materiell auf drei Arten verändert. So eine Vorlage, rein institutionell, wie wir Schweiz aufgestellt sind, so eine Vorlage muss unbedingt vor dem Souverän unterbreitet werden. Und Artikel 1 Bundesverfassung, Souverän sind Volk und Kantone. Man darf nicht vergessen, der Antrag vom Bundesrat ist keine Abstimmung. Keine, gar keine. Null, oder? Der Bundesrat will das nicht einmal dem Volk unterbreiten. Ist nicht dem Volk unterstehen. Der Bundesrat will es nicht einmal dem Volk unterbreiten. Es wird eine Partei sein und ihre Alliierte, die in dem Fall, wo sich der Bundesrat durchsetzt, eine Volksabstimmung erzwingt. Aber der Bundesrat denkt, man kann das Land umkrempeln, ohne die zu befragen, die davon betroffen sind, Volk und Kantone. Und da sagen wir einfach nein.
Okay, also das ist der Grund, wieso man muss Referendum ergreifen, so oder so, weil sonst gibt es gar keine Abstimmung.
Genau.
Und wie siehst du das, wenn du so mit deinen Freunden und Kollegen in Appenzell redest? Wie denken die über die ganze Geschichte aktuell?
Also geben wir offen zu, die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle Menschen, die ich kenne, mit dem Vertrag auseinandergesetzt haben, ist null, oder? Es gibt ja Leute, die besser zu tun haben, das Verträgli mit der EU zu lesen. Die intuitive Position von allen, die ich kenne, ist, ich will nicht mehr Bürokratie und ich will nicht die EU.
Was ich nicht ganz verstehe, jetzt unabhängig, ob man insgesamt dafür ist oder insgesamt dagegen ist, nehmen wir zum Beispiel das Stromabkommen. Und jetzt fahre ich ins Tessin und sehe dort riesengroße 400 Kilovolt Starstromleitungen. Starstromleitungen, sagt man, pro Meter Abstand und Kilovolt sollte man leben. Also das heisst, bei einer 400 Kilovolt Leitung sollte man mindestens 400 Meter entsprechend weg sein davon und dort leben. Wenn ich jetzt das im Tessin schaue, übrigens sogar die Biologie-Sachverständige sagen mindestens 600 bis 700 Meter. Wenn ich das schaue, stimmt das überhaupt nicht überein, sondern ist das halbe Tessin ist eigentlich gefährdet durch die riesen Megamasten und Strom, der durchgeht. Wenn wir nachher fragen, wenn man per Zufall eine Antwort bekommt von Swissgrid, das habe ich gemacht, also ich habe Swissgrid angefragt, habe direkt keine Antwort bekommen, ist interessant. Ich habe mehrmals gefragt und habe keine Antwort bekommen und wollte wissen, woher geht der Strom eigentlich, der durch die Leitungen durchgeht. Und die Antwort ist, das ist primär für Italien gedacht. Also Italien hat den ganzen Fuss und durch den Halbkanton Tessin biologisch verunreinigen. jetzt, wenn ich das sehe, ich meine, der Strom brauchen die 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage. Wir brauchen eigentlich den Stromausgleich insgesamt von der Schweiz. Primär im Winter. Da sind wir ein bisschen froh, wenn die französischen Kraftwerke uns etwas liefern und wir nicht alles zappenduster haben. Aber es ist auch hier kein Gleichgewicht. Also ich habe fast das Gefühl, im Strombereich sind wir fast wichtiger für die EU als umgekehrt. Und trotzdem machen wir über das Stromabkommen ein dermassen grosses Theater. Habt ihr euch mit dem Stromabkommen beschäftigt?
Selbstverständlich. Wir haben jedes Abkommen sehr vertieft angeschaut. Das Stromabkommen ist besonders problematisch, weil es eben dazu führt, dass unsere ganze Versorgungssicherheit infrage stellt. Warum? Weil wir uns nach europäischen Regeln für den europäischen Markt ausrüsten müssen. Das bedeutet wiederum, dass unser Inlandsvorrang, den wir im Strom wollen, nicht mehr gegeben ist.
Wir haben ja auch etwas anderes erlebt. Im 2025 haben wir erlebt, wie es Portugal strommässig lüpft, zappenduster. Nachher Spanien, plötzlich hat es gerade auch verwischt und dann hat Südfrankreich auch noch verwischt. Und wenn die Franzosen nicht rechtzeitig den Hahn gedreht hätten, wäre ganz Frankreich auch noch zappenduster gewesen. Das ist passiert durch die Solarenergie, die einfach Flatterenergie ist, die biologisch gesehen sicher interessant ist, weil wir eben keine weniger Starkstromleitungen brauchen wiederum. Aber es ist einfach nicht nutzbar generell, sondern einfach ab und zu und vor allem dann, wenn es einen eh nichts bringt, nämlich im Hochsommer.
Genau, und man muss sich vorstellen, was ist, wenn die Schweiz dabei wäre, dann hätte die Schweiz auch müssen Teil von dieser Stabilisierung leisten und vielleicht sogar unsere eigene Versorgung gefährden, um die anderen dort unten zu stabilisieren.
Aber es braucht ja ein Stromabkommen. Irgendetwas braucht es ja. Also wir sind auch abhängig wiederum, zum Beispiel von den Franzosen, dass wir im Winter ein bisschen Strom bekommen von denen. Also irgendein Abkommen braucht
es. Ob es ein Abkommen mit der Europäischen Union braucht, statt einfach zwischen der Schweiz und Frankreich, ist eine grosse Frage. Ob das Abkommen eine institutionelle Komponente hat mit dynamischer Rechtsübernahme, das braucht es gar nicht. Dass das Abkommen Sachen, die unser Parlament und unser Volk in Volksabstimmungen geht zurück buchstabieren. Man muss sich vorstellen, das Abkommen tut sagen, was das Volk entschieden hat, gilt nicht mehr. Das braucht es ganz sicher nicht. Also aus der Tatsache, dass wir von irgendjemandem etwa diesen Strom müssen kaufen müssen, folgt nicht, dass du die Volksrechte musst abbauen
musst. Wieso hat man das unter den Technokraten, die das verhandelt haben, nicht gemacht? Also wieso hat man nicht gesagt, wir machen auch ein technokratisches Abkommen miteinander, wir reden über Strom, aber wir reden nicht über dynamische Rechtsübernahme aus der EU beispielsweise. Wir lassen das einfach weg und wir sagen, dann, wenn es bei mir zappertust wird, dann hilfst du mir und umgekehrt. Punkt.
Warum, weiß ich nicht. Ich habe folgende Hypothese, und das ist eine wohlwollende Hypothese. Man hat die EU nicht verstanden. Die EU ist ein Regulierungsraum. Die EU versteht sich als Einheit in Regulierung. Und das ist jetzt nicht böse, oder? Das ist einfach die Art, wie die EU aufgebaut ist. Die EU ist der Meinung, dass das Institutionelle das Vorrangige ist. Man tut uns immer vorgaukeln, die EU sei ein Markt. Das ist ja so, aber das ist für die EU nicht wichtig. Für die EU ist wichtig, dass sie als Regulierungsraum zusammenwachsen. Und wenn du in dieser Logik drin bist, kannst du nicht akzeptieren, dass irgendjemand in deinem Markt eine andere Logik hat, so wie uns, oder? Du willst deine Logik vom Regulierungsraum durchdrücken. Und das haben sie durchgedrückt und unsere Verwaltung, vielleicht haben sie es nicht gewusst, vielleicht haben sie da mitgespielt, vielleicht ist es denen nicht bewusst, was weiß ich, oder unsere Verwaltung hat sich einfach von dem beeindruckt. Aber das ist eben die EU-Logik, das ist nicht uns. Oder? Wir wollen einfach nur Strom, wir machen das mit Verträgen, wir können problemlos kaufen und verkaufen. Und die EU will das nicht, die EU will Regulierung. Und unsere Leute haben sich in das eingekauft.
Du hast gesagt, wir können eigentlich wählen zwischen dem Hurricane und dem Sturm. Nehmen wir jetzt mal an, die Schweizer Bevölkerung lehnt das ab. Die ergreifen das Referendum, oder es gibt sogar ein obligatorisches Referendum, und die Schweizer Bevölkerung sagt nicht. Nicht, weil sie nicht für irgendwelche Beizli und Beizli sind, die man könnte teilen miteinander, oder Elektronen, die man könnte teilen miteinander, sondern schlichtweg will sie einfach sagen, wir wollen nicht ein Abkommen, das laufend immer europäisches Recht einfließt, und zwar automatisch, ohne dass wir etwas dazu sagen können. Wie sieht denn der kleine Sturm aus?
Also, man muss sagen, bilaterale 1 und 2 bleiben bestehen. Die ganze Geschichte, dass die dann weggehen, ist einfach nicht wahr. Sie bleiben bestehen, oder? Alle bisherigen Abkommen sind von dem nicht tangiert. Dann müsste man sich fragen, was bedeutet das für die verschiedenen Sachen, die wir mit der EU machen, darüber hinaus, oder? Das, was wir weiterentwickeln wollen. Vermutlich wird man dann wieder mit der EU reden müssen. und man muss halt sektorielle Lösungen finden, aber die sektoriellen Lösungen werden im Sinne von dem sein, was es heute noch gibt. Aber eben, man muss dann halt ein bisschen neu miteinander reden und ein bisschen neu bestimmen, was es ist. Vielleicht hilft es auch, dass die Schweiz endlich einmal selbstbewusst auftritt.
Aber ein paar Europäer werden wahrscheinlich schon verrückt sein. Also die, jetzt, nehmen wir an, Frau von der Leyen ist dann immer noch
am
Drücker.
Who cares? Frau von der Leyen ist irgendeine Frau in einem fremden Land. Wenn sie einen guten Tag hat oder einen schlechten Tag, das ist deren unbenommen, das hat mit uns nichts zu tun.
Könnte die ganze Zollpolitik der Amerikaner einen Einfluss haben auf das Denken der Schweizer? Also sie sagen, oh, wir haben uns seit dem Zweiten Weltkrieg auf die Amerikaner können verlassen. Wir haben die NATO gehabt, die primär von den Amerikanern finanziert worden ist, und wir können in die Sonne schauen. Und jetzt ist das plötzlich alles nicht mehr so. Und unsere Gegenstände, die wir liefern werden mit 39%, also die Amerikaner, das sind einfach nicht mehr zuverlässig. Also jetzt retten wir uns zu den Europäern. Könnte das etwas sein, was die Schweizer Bevölkerung könnte übernehmen?
Ich gehe davon aus, bis dann haben wir da den Effekt von der amerikanischen Zölle nicht mehr. Bis dann haben wir irgendetwas anderes mit denen und bis dann zählt das Argument nicht.
Aber der Erinnerungseffekt ist natürlich da, oder? Also ich würde immer daran denken, dass das nicht gerade war, was der Herr Trump da mit uns gemacht hat.
Ja, das ist schon gut. Aber das, was die EU mit uns gemacht hat, ist noch viel schlimmer. Sie drangsaliert uns täglich. Und mit dem, der uns täglich drangsaliert, willst du dann ins Nest? Antwort nein.
Wir haben den Trump jetzt gerade kurz erwähnt, reden wir über die neue Weltordnung, die im Moment am Laufen ist. Also, der Trump ist relativ viel in seinem Flugzeug, in der Air Force One, innen, und fliegt auf der ganzen Welt umeinander und geht mit allen reden und tut aber auch alle blogen. Er ist jetzt auch wieder bei den ASEAN-Staaten gesehen. Das ist Thailand, Malaysia, Kambodscha, Vietnam, Brunei, Indonesien, Laos, Myanmar, Philippinen und Singapur. Es sind 10 Staaten, die ASEAN-Gruppe bilden. Und er ist zu ihnen gegangen, vor allem wegen Malaysia, und hat gesagt, die Kollegen, die haben seltene Erde. Die müssen wir das Zeug nicht mehr von China holen, sondern die holen wir es halt bei euch. Und die haben gesagt, ja, wunderbar, das machen wir doch. Also er ist tatsächlich relativ potent unterwegs und sagt sich, ich lasse mich von den Chinesen nicht unbedingt drangsalieren, dann finde ich halt einen anderen Weg. Den meisten geht es ja so, wenn sie den Trump sie sieht in der Tagesschau irgendjemand sieht, dann wird es ein bisschen mulmig in der Magengegend ein bisschen, oder? Aber trotzdem, wenn man das Resultat anschaut, aktuell, das er für sich reinholt, die sind zum Teil schon noch frappant. Wie siehst du das?
Man muss vielleicht sagen, dass ich den Trump nicht besser kenne, als du ihn kennst. Ob schon du als Journalist vielleicht einmal in der Air Force One könntest mitfliegen, wenn du einen Antrag stellst und er dich gut findet. Trump. Unsere Presse hier tut den Trump als unberechenbaren Crazy darstellen. Ich frage mich, ob die Presse je etwas gelesen hat, was in Amerika publiziert wird, je etwas in Amerika zu tun hat. Die haben das Gefühl, unsere Leute kennen New York und Disneyland und sonst nichts, oder? Trump ist unberechenbar, aber das ist sein System. Das ist die Art, die er hat, Sachen zu verhandeln. Jetzt kann es uns passen oder nicht passen, aber die Unberechenbarkeit ist fest in ihm drin, schon immer offenbar. Wenn ich diesen Bericht kann trauen. Und er erreicht gewisse Ziele ziemlich interessant, oder? Er erreicht sie, er ist, weil er unberechenbar ist, setzt er auf Sachen, die man so nie gesehen hat. Er setzt auch auf einen ganz besonderen Stil, von dem er weiß, dass es andere schockiert. Und weil er denkt, weil die anderen nicht so selbstbewusst wie er auftreten, wird er Erfolg haben. Und jetzt kommt's. Er hat auch Erfolg. Warum? Weil die globale Gemeinschaft, das unsinnige, das regelbetonte oder die regelgeordnete internationale Gemeinschaft, dazu führt, dass kein Land mehr selbstbewusst ist, außer die im globalen Süden. Und Amerika hat ja selbstbewusste Auftreten wiedergefunden mit dem Trump. Und er macht das. Und deswegen darf es nicht überraschen, wenn er erfolgreich ist. Das, was wir machen, uns verkrüchen, das ist aber genau das, was ihm hilft, seine Ziel durchzusetzen.
Also Europa ist fast nicht mehr sichtbar.
Europa ist nichts. Vergiss Europa. Alle europäischen Länder, die sind nichts.
Wir leben in Europa. Also ich will das eigentlich nicht, dass Europa nichts ist.
Aber ja, aber das ist nichts. Niemand berücksichtigt Europa. Europa spielt keine Rolle für die Chinesen. Europa spielt keine Rolle für die Inder. Europa spielt keine Rolle für Brasilien. Europa spielt keine Rolle für Australien. Europa spielt eine Rolle nur für uns, aus irgendeinem mir unerklärbaren Grund.
Er hat bei den ASEAN-Staaten gleichzeitig noch etwas anderes fertiggebracht. Thailand und Kambodscha, die sind seit Ewigkeiten verfindet miteinander. Und er hat gesagt, er redet mit euch weiter, wenn ihr sofort aufhört, irgendwelche Metzli machen gegenseitig. Und die haben beide gesagt, okay, dann machen wir das. Wir tun keine Metzli mehr machen. Also es ist schon noch spannend. Also das muss man eben auch berücksichtigen. Aber mehrheitlich ist es natürlich schon sehr schmerzhaft, was der Bursch da macht.
Ich weiß nicht, ob es schmerzhaft ist.
Ja, also geh mal zur Maschinenindustrie in der Schweiz diskutieren, oder? Geh mal schauen, wie es denen im Moment geht, oder? Dass die zum Teil
30-40% der Leute müssen entlassen aktuell. Das ist alles wunderbar. Du hast einfach eine falsche Vorstellung von der Sache. Oder? Der Trump interessiert sich nicht für die Schweizer Maschinenindustrie. Der Trump ist vom amerikanischen Volk...
Aber wir interessieren uns für die Schweizer Maschinenindustrie.
Trump ist vom amerikanischen Volk gewählt worden und hat nur dem amerikanischen Volk gegenüber eine Loyalität. Und das ist ja das, was ich bei unseren Leuten vermisse. Warum hat in der Schweiz fast niemand, außerhalb der SVP, eine Verpflichtung gegenüber der Schweiz. Warum sind wir immer bereit, alles das, was uns ausmacht, aufzugeben, nur weil irgendein Fremder kommt? Wir müssen ja doch viel selbstbewusster auftreten und die Schweiz viel selbstbewusster positionieren. Machen wir nicht. Zum Teil schämen sie sich unsere Leute, dass wir ein neutrales Land sind. Ich verstehe nicht, warum. Das also, ist unser Trumpf.
Unsere Bundesrätin ist selbstbewusst nach Amerika gegangen, ist selbstbewusst zum Herrn Trump gegangen oder hat wenigstens mit ihm telefoniert und hat selbstbewusst eigentlich gesagt, Herr Trump, ich bin nur Bundesrätin und ich kann überhaupt nichts versprechen, sondern wir haben eine Volkssouveränität und zuletzt wird unser Volk sagen, ob ich das darf, ihnen irgendetwas versprechen. Oder wir haben eine Industrie, wie eine Pharmaindustrie zum Beispiel. Ich kann denen zwar sagen, es wäre nett, ihr würdet ein bisschen, aber letztendlich entscheiden die selber. Das ist eine freiheitliche Entscheidung von denen. Und das hat ja am Herrn Trump überhaupt nicht gepasst, dass sie selbstbewusst ist gegangen. Sie hat müssen, nach vielen Journalisten, hat sie müssen irgendwie sich etwa 3 Stück kleiner machen, wahrscheinlich die flachen Schuhe anlegen und gegen Herrn Trump buckeln und sagen, jawohl, Herr Trump, die haben recht, die haben recht, die haben recht. Also, das scheint ja auch nicht wahnsinnig positiv zu sein.
Ist das die gleiche Person, die im Notrecht eine CS gerettet hat und entsprechende Schweizer Gesetzgebungen nicht eingehalten hat, Gesetzgebungen, die vom Volk beschlossen worden sind?
Aber du jetzt nicht CS, wenn man Zeit
hat, aber das Argument nicht funktioniert, oder?
Also,
das Argument
sie ist einfach gegangen und hat tatsächlich selbstbewusst die Schweiz vertreten, im Sinn von der föderalistischen Schweiz.
Nein, das funktioniert nicht. Entweder bist du immer selbstbewusst oder du bist halt nicht selbstbewusst. Eine Person, die offensichtlich etwas schwindelt, wobei ich jetzt nicht gesagt habe, dass Bundesrätin geschwindelt hat, aber eine Person, die ein bisschen arbitragiert, zwischendurch bin ich selbstbewusst und zwischendurch bin ich nicht selbstbewusst, die ist ja für einen Mensch wie Trump nicht fassbar. Und deswegen hat er sie überfahren. Entweder bist du immer Bückling, oder du bist schon immer selbstbewusst, du kannst nicht arbitragieren, oder? Das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht so, dass er sich um nichts kümmert. Es ist ja so, dass er sehr genau weiß, wer vor ihm steht.
Also die EU ist gegangen, wieder geht die Person von der Frau von der Leyen und hat einfach Zeugs versprochen, die gar nicht ihrer Kompetenz sind, die sie gar nie durchführen kann. Aber der Trump hat gesagt, oh, das ist sehr nett, Frau von der Leyen, sind wir bereit, wir machen euch nur 15%. Also irgendwie hat sie etwas geschafft, was wir nicht geschafft haben, weil wir selbstbewusst auftreten sind. Und Frau von der Leyen ist halt nicht selbstbewusst
auftreten. Nein, Frau von der Leyen ist so auftreten wie immer. Und wir arbitragieren immer zwischen mehreren Möglichkeiten. Wer immer wieder gleich ist, der ist für den Trump ein guter Gesprächspartner. Wenn der Trump befürchtet, dass du etwas zu verstecken hast, dann bist du ein schlechter Gesprächspartner.
Woher weißt jetzt du das?
Das ist das, was mir meine amerikanischen Kollegen mitteilen. Einige von denen haben sogar mit dem Trump schon verkehrt, aber dann, wo er noch Businessman war.
Wir sind aktuell wirklich leidend unter den 99%. Wir haben ja ein riesiges Glück aktuell, dass die Pharmabranche ist noch nicht taxiert entsprechend. Und wenn man weiss, dass glaube ich, etwa 60% von unserem Export ist Pharma, das heisst, dass ein grosser Teil noch in einem, wenn wir sagen, seichten Wasser in fährt und noch nicht überschwemmt ist worden. Das Gleiche ist auch mit der ganzen Goldgeschichte, die da so hoch gekocht ist worden, wo wir mega Exporte hatten, weil die Amerikaner alle Angst hatten, dass der Dollar flöten geht, haben sie einfach Gold kaufen wie blöd. Dann ist viel Gold durch die Schweiz durchlaufen und hat unsere Handelsbilanz entsprechend verändert. Nicht einmal das Gold, ist ja kurzfristig, hat es geheissen, es gab Zölle drauf und irgendwie 24 Stunden später ist wieder neu gesehen und so weiter. Aber dort, wo wirklich geschafft wird, weißt, wo man nicht ins Büro hockt, sondern wo wirklich jemand noch die Fielen und CNC-Maschinen vornimmt, die haben ein riesen Problem aktuell. Weil du kannst davon ausgehen, dass jede Firma zwischen 10-50% Export nach Amerika geht und das wird jetzt fast total verunmöglicht. Also das ist eine Situation, die katastrophal ist.
Absolut verstanden. Ich wollte einfach zu bedenken geben, dass die Situation nicht ganz unverschuldet ist von der Schweiz. unsere Schweiz, unsere offizielle Schweiz, hat nicht immer im Sinne der Schweiz gehandelt.
Musst du ein bisschen näher darauf eingehen?
Die ganzen Verhandlungen, also es sind ja keine Verhandlungen, oder jedes Land kann ja einseitig Zoll erheben. Wir haben ja einseitig unsere Zölle alle auf Null, abgesetzt auf Industrieprodukte, oder? Aber immerhin, die Art, wie man auftritt, die Art, wie man verhandelt, die Art von der Allianzen, die man bildet, das spielt eben mit der Rolle. Und wenn die Amerikaner hören, dass wir mit der EU zusammen gehen wollen, und in ihrem Kopf ist es ein Zusammengehen, dann sehen sie uns mit weniger Wohlwollen, als wenn sie hören, dass wir weiterhin zur Freundschaft mit ihnen stehen.
Aber das ist jetzt auch wieder eine Meinung, die du hast. Also, wenn ihr weiss, dass wir
also, mit der EU zur Nachricht, du hast mich interviewt. Natürlich ist das meine Meinung. Von wem sollte es die Meinung sein? Von Hans-Peter Harzenmoser?
es geht ja schlichtweg darum, wenn wir ja näher an der EU haben, haben wir jetzt auch 15%, aber wir haben 39%.
Nein.
Was nein?
Es ist ja nicht gesagt, was wir bekommen hätten, wenn wir näher an der EU wären.
Ah, dann hätten wir 50% bekommen.
Können wir nicht wissen.
Enrique Schneider, als SVP-Generalsekretär, bist du happy mit deinem Job? Oder musst du eher sagen, jawohl, das ist für mich eine Startrampe, für wieder etwas Neues zu machen?
Ich bin immer happy.
Du bist immer happy. Das ist jetzt wieder so eine Antwort, eine Enrique Schneider-Antwort. Frag mich etwas Dümmeres, oder? Dann kann ich dir auch eine gescheite Antwort geben dazu. Nein, nochmal. Also du bist jetzt im Hintergrund aktiv, du kannst sehr viel bewegen, aber es weiss es eigentlich niemand, dass du das bist, was das bewegt.
Das ist super so.
Ist das toll?
Es ist genauso wie im Gewerbeverband und es ist super so.
Also du willst eigentlich gar nie mehr wirklich an die Front führen?
Ich bin noch nie an der Front gewesen.
Ja, also beim Gewerbeverband bist du sehr an der Front gewesen. Du bist zuerst Vizedirektor gewesen und dann bist du Direktor geworden. Zwar nur sehr kurz, aber...
Nochmals, aber es ist die Rolle, es ist nicht die Person. Die Rolle ist von der Person zu trennen. Rollen spielt man und die Person hat sich der Rolle zu unterordnen.
Enrique Schneider, ganz herzlichen Dank, dass du bei Aktiv Radio vorbeigekommen bist. Wir sind gespannt auf deine weitere Arbeit. Also wir lesen eure Medienmitteilungen selbstverständlich, wie es von den
anderen Sie kommen ja täglich.
Ja, also wir werden fast geflutet, oder? Zum Glück muss man nicht alles ausdrucken, sonst wäre der Papierverschleiß relativ gross. Also Verschleiß, Entschuldigung, ich will das nicht negativ sagen.
Nein, alles gut.
Enrique, toi toi toi, merci vielmals.
Merci.
Aktiv Radio Interview.